Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer Tagung hier in Sindelfingen. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Und es war schon eine wunderbare Hinführung, dieses ganze Programm mit der wunderbaren Musik von Gigi und den missionarischen Zeugnissen. Nun hoffe ich, dass es auch gut weitergehen darf durch die Gnade des Herrn. Ich möchte noch beten, bevor ich die Botschaft halte. Vater im Himmel, in Jesu Namen kommen wir zu dir und wir bitten um deinen Segen, Herr. Ich bitte um deinen Segen, deine Gnade und Barmherzigkeit durch deinen Heiligen Geist. Öffne die Augen unserer Herzen. Sprich du durch dein Wort zu uns, Herr. Nimm das weg, was stört, Herr. Und lass du das auch dann von der Predigt bleiben, was du willst, Herr, was deinem Wort entspricht. Und rede du, ich danke dir dafür. Amen. Ja. Das Thema 7 Verheißungen für das Paradies. Und dafür wollen wir uns an das Buch der Offenbarung orientieren. Jemand nannte die Offenbarung einmal das Bilderbuch der Bibel. Ja, und was für ein Bilderbuch es ist. In Offenbarung 12 zum Beispiel stoßen wir auf ein symbolisches Panorama der Heilsgeschichte. Da ist der Teufel, dargestellt als ein feuerroter, siebenköpfiger, zehnhörniger Drache, der mit seinem Schwanz ein Drittel der Sterne vom Nachthimmel reißt. Drohend steht er vor Israel, dargestellt als eine mit Sonne und Mond bekleidete und mit 12 Sternen gekrönte Frau. Sie liegt in Geburtswehen und gebärt einen männlichen Sohn. Der Drache will den Sohn verschlingen, doch dann fährt der Sohn der Frau in den Himmel auf. Die Frau flieht in die Wüste. Und das scheint für den Erzengel Michael und für seine Engelherrscher das Signal zu sein, den Drachen und seine Dämonen aus dem Himmel zu vertreiben. Der Drache attackiert daraufhin die Frau Israel und ihre Nachkommen. Das sind die Gläubigen. Er ist wütend, weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit zur Verfügung hat. Er ist besiegt worden. Das ist ein Panorama, das uns die Offenbarung gibt. Ein anderes Panorama finden wir in Offenbarung 4 und 5. Dort sieht Johannes, der Schreiber der Offenbarung, einen Thron, getaucht und umhüllt in blendend und gleißendes Licht. Grelle Blitze, Stimmen und Donner gehen von diesem Thron aus. Ein funkelnder Regenbogen umhüllt den Thron, der wohl von 4 seltsamen, geflügelten Wesen mit Augen ringsum getragen wird. Das eine Wesen hat den Kopf eines Löwen, das andere Wesen hat den Kopf eines jungen Stieres, das dritte Wesen hat das Angesicht eines Menschen, das vierte Wesen eines Adlers. Und um den Thron herum stehen 24 Throne, auf denen Älteste in weißen Kleidern sitzen und goldene Krone tragen. Und vor dem Thron brennen 7 Feuerfackeln, deren Licht sich in einem Meer wie Glas bricht. Und überall, wo man nur hingucken kann, in diesem großen, weiten Raum, diesem unendlichen Raum, sieht Johannes Myriaden und Abertausende und Abermillionen von Engeln. Und den, der auf dem Thron sitzt, mit mächtiger und einmütiger Stimme loben und preisen. Und der, der auf dem Thron sitzt, der hat seine Rechte ausgestreckt. Und in seiner rechten Hand liegt ein Buch, versiegelt mit 7 Siegeln. Er sucht jemand, der dieses Buch öffnen kann. Denn der dieses Buch zu öffnen vermag, der wird auch das Recht haben, auf dieser Erde die Herrschaft anzutreten. Eine Herrschaft, die momentan dem Teufel gehört. Der Herr Jesus sagt, dass er der Gott dieser Welt ist. Doch da wird niemand gefunden, der würdig wäre, dieses Buch zu öffnen. Nicht im Himmel, nicht auf der Erde und auch nicht unter der Erde. Und deswegen bricht Johannes in Tränen aus. Niemand ist würdig. Wenn der Engel des Herrn hier durch die Reihen gehen würde, er würde niemand finden. Niemand ist würdig. Doch dann sagt einer dieser königlich-priesterlichen Ältesten aus dem Thronsaal Gottes zu Johannes: Weine nicht. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Johannes fasst Mut. Da ist jemand, der gesiegt hat. Der König Israels, der Sohn Davids, der Messias. Wo ist er, dieser mächtige Gottessohn, der sich würdig erwiesen hat? Wo ist er, dieser Gebieter der Schlachtreihen Israels? Wo ist er, dieser König aller Könige und Herr aller Herren? Wo ist er, der mit unzähligen Kronen gekrönt ist und das zweischneidige Schwert trägt? Wo ist er, der die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes töten und die Nationen mit eisernem Stab weiden wird? Wo ist er, dessen Augen wie Feuerflammen brennen und dessen Stimme wie das Rauschen vieler Wasser ist? Wo ist er, der die Engelheerscharen in seiner Hand hält und durch den alle Dinge auf Himmel und auf Erden erschaffen worden sind? Wo ist er, dieser siegreiche Herr? Und dann sieht Johannes diesen herrlichen Messias. Und was sieht er? Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Was für ein Kontrast! Als Sieger wird der mächtige Löwe aus Juda angekündigt und Johannes sieht ein Opferlamm, das geschlachtet worden ist und trotzdem lebt. Stellen Sie sich diese himmlische Szenerie einmal vor Ihrem inneren Auge vor. Stellen Sie sich vor, wie das für Sie wäre, wenn Sie dort wären und all diese Visionen sehen würden. Sie erwarten den siegreichen Löwen aus Juda und Sie sehen das geschlachtete Lamm der Welt. Nun kombinieren Sie einmal die verschiedenen Bilder der Offenbarung miteinander. Auf der einen Seite steht der große, feuerrote, siebenköpfige Drache. Auf der anderen Seite steht das geschlachtete Lamm. Auf wen würden Sie Ihr Geld wetten, wenn die beiden miteinander kämpfen würden? Wütender Drache gegen tödlich verletztes Lamm. Ja, das ist ein ungleicher Kampf. Und wissen Sie warum? Weil der Drache nicht einen Hauch einer Chance hatte und hat. Die Todeswunde des Lammes, wir wissen es, war der Sieg des Lammes. Er zermalmte dem Drachen den Kopf, als dieser ihm die Ferse durchstach. Dies geschah am Kreuz von Golgatha, als Jesus Christus gleich einem Opferlamm die Sünde der ganzen Welt auf sich nahm. Und dort an diesem Holz, wo er litt und starb und sein teures, kostbares Blut vergoss, ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war. Er hat die Schuldschrift zerrissen und ans Kreuz genagelt. Und damit hat er den Drachen und seine Fürstentümer und seine dämonischen Gewalten öffentlich zur Schau gestellt, wie es Paulus in Kolosser 2 erklärt. Er stand aus den Toten auf und nahm damit dem Drachen die Macht des Todes und er befreite alle aus seinen Klauen, die fortan an ihn, Jesus Christus, an das Lamm Gottes glauben würden. Und als Christus dann nach seinem Opfertod und nach seiner Auferstehung in den Himmel auffuhr, legte er Gott dem Vater sein vollkommenes Opfer vor. Gott akzeptierte es und seitdem steht der auferstandene Gott-Mensch, Jesus Christus, als der perfekte Stellvertreter für uns Menschen vor Gott dem Vater und setzt sich vor dem Thron, auch jetzt in diesem Moment, für uns, die wir hier sitzen und an ihn glauben, ein. Und das ist auch die unfassbare Bedeutung der Himmelfahrt dieses Feiertages, das wir heute haben. Ist Ihnen bewusst, wie großartig die Himmelfahrt tatsächlich ist? Es erinnert uns daran, dass unser Herr wiederkommt. Und es zeigt, dass als unser Herr in den Himmel fuhr, hat sein Erlösungswerk nicht aufgehört. Es ging weiter und es läuft weiter bis auf den heutigen Tag. Die Himmelfahrt war sozusagen der Startschuss für den Rauswurf des Teufels. weil der Drache kein Recht mehr hat, diejenigen vor Gottes Thron anzuklagen, die sich an Jesus Christus festklammern. Er hat kein Recht, sie anzuklagen, weil Jesus Christus das vollkommene Opfer für sie dargebracht hat. Wenn wir heute versagen, vielleicht auf dem Nachhauseweg, wenn sie schimpfen, weil der vor ihnen zu langsam fährt, oder was auch immer geschieht in ihrem Leben, da steht Christus vor dem Thron. Er setzt sich vor Gott, dem Richter, für uns ein. Er verweist auf sein ein für allemal dargebrachtes Opfer. Und er sorgt dafür, durch seinen Dienst jetzt vor dem Thron Gottes, sorgt Jesus dafür, dass wir den Schöpfer des Universums und der Richter aller selbst in unserer dunkelsten Stunde noch vertrauensvoll aber Vater nennen können. Welchen Ballast Sie auch immer in diesen Saal hier in Sindelfingen mitgeschleppt haben, welchen persönlichen Ballast auch immer, das Lamm ist stärker als der Drache. Wenn Sie an Jesus festhalten, und sei es nur, wenn Sie sich an seinem Rockzipfel festklammern, dann hält er Sie fest und er sagt, auch für Sie oder für ihn habe ich bezahlt. Und deshalb sagt der Hebräerbrief den Gläubigen, also uns, dass sie nicht wie Israel im alten Bund sich vor dem Berg des Gesetzes, wo Gottes Zorn drohte, versammelt haben, sondern ihr, die ihr hier sitzt, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, der allgemeinen Versammlung, zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Wir, die wir sind, haben uns symbolisch gesprochen vor den geöffneten Toren des himmlischen Jerusalems versammelt. Das in den Himmel gefahrene Lamm Gottes steht jetzt als unser perfekter Stellvertreter vor Gott, dem Vater, und sagt, auch für Sie hier, für die hier, die sich hier in meinem Namen versammeln und die an mich glauben, habe ich mein Blut vergossen. Und so blicken der ewige Vater und die Myriaden von mächtigen Engeln in Liebe und Zuneigung auf uns. Wir sind mit ihnen verbunden und sie mit uns. Und noch dazu mit den Geistern aller vollendeten Gerechten. Wissen Sie, wie viel größer und herrlicher die Majestät der Gemeinde Jesu ist, als wir vielleicht sehen? Die Ewigkeit dringt gleichsam in diesen Raum, wenn Jesus Christus verkündigt wird und das Zentrum ist. Er hat das Paradies für uns geöffnet. Und für dieses Paradies gab unser zum Himmel gefahrener und verherrlichter Herr zur Zeit der Abfassung der Offenbarung, damals vor fast 2000 Jahren, 7 örtlichen Gemeinden jeweils eine Verheißung. Und diese 7 Verheißungen wenden sich an diejenigen, die sich im Glauben mit dem Sieg des Herrn eins machen und in der Praxis zu Siegern werden. Und diese sogenannten Überwinderverheißungen, die wollen wir heute betrachten. Die erste Gemeinde, die so eine Verheißung erhielt, war Ephesus. Und wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie auf Offenbarung 2. Offenbarung 2. Ephesus war damals eine wichtige Hafenstadt und ein kommerzielles Handelszentrum, ähnlich wie New York heute. Es war Sitz des römischen Statthalters und auch ein Zentrum des götzendienerischen Kaiserkultes, der die Leute dazu zwang, den Kaiser, also den römischen Kaiser, als Gott zu bekennen. In dieser Situation erwiesen sich die Epheser als treu. Sie verleugneten den Herrn nicht. Sie hatten einen großen Eifer für die richtige biblische Lehre. Sie hatten das Wort des Herrn lieb. Ihr großes Problem war allerdings, dass sie ihre erste Liebe verloren hatten. Liebe ist ja etwas, das sich zeigt. Und ihre Liebe war nicht mehr sichtbar. Ihre Treue war irgendwie ich-bezogen geworden. Sie wussten zwar alles und das war auch gut und lobenswert, aber sie kümmerten sich wohl nicht mehr um andere Menschen, um die guten Werke der Barmherzigkeit und vor allem um Evangelisation. Sie hatten aufgehört, in der Welt für Christus zu leuchten. Und dieser Gemeinde stellt sich nun Christus vor mit den Worten Offenbarung 2, Vers 1. Offenbarung 2, Vers 1. Dieses sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Wir wollen uns nicht mit der Frage befassen, was diese sieben Sterne symbolisieren, aber Offenbarung 1, Vers 20 macht unmissverständlich deutlich, dass auf jeden Fall die sieben Leuchter die angeschriebenen sieben Gemeinden der Offenbarung symbolisieren. Das heißt, unser Herr Jesus wandelt inmitten seiner Gemeinden. Er ist auch jetzt hier gegenwärtig. Wir sehen ihn nicht, aber sein Geist ist da. Und er sieht und er weiß, wie wir es meinen, wo unsere Schwächen sind, wo unsere Stärken sind, wo wir treu sind oder wo wir unbedingt Buße tun sollten. Er weiß es, denn er ist da. Er ist nie weg. Er ist immer anwesend. Schauen Sie nach rechts, schauen Sie nach links, schauen Sie nach vorne und schauen Sie nach hinten. Jesus ist da. Oder anders gesagt, in Bezug auf Ihre persönlichen Nöte vielleicht. Wenn der böse Drache kommt, ist das siegreiche Lamm schon da. Und dieser allgegenwärtige Herr verspricht nun Folgendes, Offenbarung 2, Vers 7. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Auf denen, die den Glaubenskampf annehmen und sich nicht vom Drachen abschrecken lassen, wartet das Leben in Überfluss und Fülle. Das Paradies, wie es der Herr hier symbolisch ausdrückt. Ja, es ist mühsam und anstrengend, die erste Liebe aufrechtzuerhalten. Machen wir uns da nichts vor. Wenn man immer nur für andere da sein soll, immer nur Barmherzigkeit üben, stets das Evangelium verkündigen, kann es sein, dass man menschlich gesprochen irgendwann einmal auf die nicht ganz unberechtigte Frage kommt, ob man nicht die Schönheiten und die Füllen dieses Lebens verpasst. Ob man sich nicht sagt, ja, ich gebe mein Geld für den Herrn aus und die anderen für ihre schönen Ferien und denen geht's ja noch besser als ich, zum Beispiel. Liebender und aufopferungsvoller Dienst kann auslaugen, weil wir nun einmal begrenzte Menschen sind. Aber Jesus verspricht trotzdem, das echte, pure, pulsierende, paradiesische Leben kommt, es wird kommen, nämlich dann, wenn er uns von der Frucht des ewigen Lebens geben wird. Dann wird Gott selbst, wie Paulus sagt, den überragenden Reichtum seiner Güte an uns erweisen in Christus Jesus. Die kommenden Zeitalter werden kommen. Oder wie es einmal jemand in Bezug auf das überfließende Leben im himmlischen Paradies erklärte, einmal, eines Tages, werden wir ständig von Gott verblüfft werden, Gott deshalb mehr lieben und daher seine Gegenwart und unsere Beziehung zu ihm immer mehr genießen. Unsere Gotteserfahrung wird niemals ihre Vollendung erreichen. Wir werden niemals in dem Sinne ankommen, dass wir die Spitze erreicht hätten und entdecken würden, dass dahinter nichts ist. Unsere Gotteserfahrung wird niemals fade werden. Sie wird tiefer werden und sich entwickeln. Sie wird intensiver werden und sich vergrößern. Sie wird sich ausbreiten und steigern, erweitern und in die Höhe treiben. Das ist das Paradies. Das Beste kommt noch. Deshalb gebt die Liebe nicht auf und seid siegreich im Glauben. Die zweite Verheißung richtete sich an Smyrna. Smyrna war eine reiche Hafen- und Handelsstadt, ein Konkurrent von Ephesus. Also es war wie, ja, wie kann man das sagen? Wie Zürich und Bern oder wie Berlin und Hamburg. Auf jeden Fall war Smyrna bekannt für ihre guten Weine und sie war ein Wissenschafts- und Medizinzentrum. Die Gemeinde in Smyrna wurde interessanter und traurigerweise damals von den religiösen Juden verfolgt, die die Gläubigen wahrscheinlich bei den römischen Autoritäten schlecht machten. Und trotzdem blieb diese Gemeinde treu, was aber auf Kosten ihres Lebensstandards ging. Sie war arm in einer reichen Stadt. Sie haben nichts abbekommen vom Reichtum der Gesellschaft um sie herum. Aber der Herr betrachtete gerade diese Gemeinde als geistlich reich. Für sie hatte er nur Lob übrig. Und trotzdem, trotz all des Lobes, sagte er ihnen, dass sie weiter leiden mussten. In Hebräer 11, in der Auflistung der Glaubenshelden, sehen wir, dass der Herr auf zweierlei Weise mit seinen Treuen handelt. Entweder gibt er Sieg und offene Türen zur Verbreitung des Evangeliums, oder er lässt, wie in diesem Fall, Verfolgung und Leid zu für eine bessere Auferstehung. Hebräer 11, Verse 35 bis 38. Und so war es eben in Smyrna. Der Gemeinde in Smyrna stellte sich der Herr Jesus vor mit den Worten, Offenbarung 2, Vers 8. Dieses sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Der Herr offenbart sich hier als der Gott, der starb und doch wieder lebendig wurde. Welch unfassbares, ungreifbares Geheimnis. Er, der Erste und der Letzte, Gott selbst, erniedrigte sich so weit, dass er Mensch wurde und für unsere Sünden starb. Wer kann erfassen, dass sich in ihm das Unsterbliche mit dem Sterblichen verband, das Unvergängliche mit dem Vergänglichen, das Unendliche mit dem Endlichen, das Unbegrenzte mit dem Begrenzten? Er schuf uns und doch ließ er sich herab, Fleisch und Blut seiner Geschöpfe anzunehmen, wie Spurgeon staunend sagt. Und der englische Prediger John Owen ruft aus, welches Herz vermag sich eine derartige Selbstverleugnung vorzustellen? Welche Zunge vermag der Herrlichkeit dieser Gesinnung Ausdruck zu verleihen, die Christus veranlasste, aus der unendlichen Herrlichkeit herabzukommen und unsere Natur mit der Seinen zu vereinen, um zwischen Gott und Menschen vermitteln zu können? Der menschgewordene Gott, der starb und lebendig wurde, ist genau deswegen und deshalb zur Quelle unseres unsterblichen Lebens geworden. Weil Gott sich so weit erniedrigte, kann er uns nun so weit erhöhen. Und deshalb verhieß der Herr den Überwindern in Smyrna in Offenbarung 2, Vers 11, wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tod. Der zweite Tod ist die ewige Verdammnis, das endlose Getrenntsein vom lebendigen Gott und von allen Freuden, die er schenkt. Aber Jesus Christus verspricht, dass alle, die sich an ihm festklammern, diese Verdammnis nicht schmecken werden. Niemals. Einige Gläubige würden für ihren Glauben in Smyrna sterben müssen. Ein berühmtes Beispiel aus der Kirchengeschichte ist zum Beispiel Polycarp. Er wurde noch im hohen Alter verbrannt. Er war der Gemeindeleiter von Smyrna. Ja, der Drache konnte ihren Leib antasten, aber ihre Seele gehörte dem Herrn. Die Sieger im Glauben werden die Krone des Lebens erhalten. Der Tod ist für uns nicht das letzte Wort. Die Unsterblichkeit unseres Herrn ist es. Und so erklärte ein Bibellehrer treffenderweise, der Tod, unser letzter Feind, ist durch das Erlösungswerk von Christus unser Freund geworden. Unser gefürchtetester Feind ist unser Diener geworden, der für uns die Tür zur himmlischen Glückseligkeit öffnet. Daher ist der Tod für Christen nicht das Ende, sondern ein herrlicher Neuanfang. Wenn der Reiter auf dem fahlen Pferd an unsere Tür klopft und wenn auch das ganze Totenreich ihm folgt Und wenn der Drache schreit und brüllt und uns verschlingen will, so werden Hölle, Tod und Teufel doch nicht viel mehr tun können, als für uns die Tore des Paradieses zu öffnen. Deshalb bleibt treu, es lohnt sich. Die dritte Gemeinde, die eine besondere Verheißung für das Paradies erhielt, war Pergamus. Pergamus beherrgte neben dem großen Zeus-Tempel noch viele andere Götzentempel. Die Stadt war neben Ephesus und Smyrna die größte der römischen Provinz Asia, das ist in der heutigen Türkei. Und trotz Bedrängnis und der götzendienerischen Kultur um sie herum, war die Gemeinde von Pergamus fest im Glauben geblieben. Doch nun stand sie in Gefahr, wegen ihrer Kompromissbereitschaft unterzugehen. Sie tolerierte ihr Lehrer, die wahrscheinlich verkündigten, dass man als Christ schon an den heidnischen Opferfesten teilnehmen dürfe. Ist ja kein Problem. Aber diese Gemeinde stellte sich der Herr nun mit den Worten vor in Offenbarung 2, Vers 12. Und jetzt wird's ernst. Offenbarung 2, Vers 12. Dieses sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Und an einer anderen Stelle erklärt der Herr gegenüber Pergamus, dass er mit den Irrlehrern Krieg führen wird, mit dem Schwert seines Mundes. Dies deutet auf die überführende Kraft seines Wortes hin, das lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist, wie es Hebräer 4, Vers 12 bis 13 sagt. Der Herr setzt sein Wort auch ein, um uns zu überführen, zurechtzuweisen oder sogar die Irrlehrer in den Reihen seiner Gemeinde zu entlarven. Es ist nicht lieblos, wenn treue Prediger auf den Kanzeln Lehren anprangern, die die Gemeinde kaputt machen. Das ist im Sinne unseres Herrn. Unser Herr ist ein Gott, dem das Verhalten seiner Gemeinden und Erlösten nicht egal ist. Bitte geben Sie sich nicht diesem fatalen Irrtum hin, dass Gnade bedeute, Sie könnten nun leben, wie Sie wollten, oder Sie könnten glauben, was Sie wollten. Sie leben sehr, sehr gefährlich, wenn Sie Jesus, den Erlöser, von Jesus, dem Herrn und König, trennen. Und dieser Erlöser, Herr und König, sagte den Erlösten von Pergamus in Offenbarung 2, Vers 17, dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Die genaue Bedeutung dieser symbolischen Worte ist umstritten. Sie haben sowohl alttestamentliche Bezüge als auch Bezüge zur historischen Situation in Pergamus. Aber so viel wird deutlich, und das möchte ich betonen. Jesus verspricht, dass es sich lohnt, im Glauben an ihm festzuhalten und kompromisslos zu sein, was es auch kostet. Wie Israel in der Wüste, wird er auch die Glaubenskämpfer in der Wüste dieser Welt versorgen, und zwar mit Nahrung direkt aus seinem himmlischen Heiligtum. Der Himmel wird uns festhalten, Gott selbst. Und Christus versprach ausgerechnet den Kompromissbereiten in Pergamus ein Statussymbol, zumindest aus antiker Sicht, nämlich einen weißen Stein, auf dem ein neuer Name geschrieben steht, den niemand kennt, als der, der ihn empfängt. In dieser Welt mögen wir nichts Besonderes sein und auch niemals darstellen. Vor allem, wenn wir kompromisslos bleiben. Damit machen wir uns nicht beliebt. Aber im Paradies werden wir jemand Besonderes sein. Das sagt Jesus hier. Er sagt sinngemäß, keine Angst, wenn ihr überwindet, werdet ihr das Beste nicht verpassen. Ich werde für euch sorgen und ich werde dafür sorgen, dass ihr ganz bestimmt jemand sein werdet in meinem Reich, in meiner Welt. Die nächste Überwinderverheißung ging an Thyatira. Thyatira war bekannt für ihre Handelsgilden, besonders im Textil-, Kupfer- und Bronzeverarbeitungsbereich. Die Gemeinde dort hatte ein ähnliches Problem wie Pergamus. Sie tolerierte eine gefährliche Irrlehrerin, die eine esoterische Scheinkenntnis predigte und meinte, Christen hätten die Freiheit, an Götzeopfenfesten teilzunehmen und sogar an unmoralischen Handlungen. Trotz dieses schlimmen Makels hatte sich die Gemeinde interessanterweise aber insgesamt zum Besseren hin entwickelt als früher, wie es in diesem Sendschreiben heißt. Sie stand fest in der Liebe, im Glauben und im Ausharren. Diese Gemeinde, die sich einerseits so gut entwickelt hatte und andererseits so furchtbare Irrlehren tolerierte, stellte sich der Herr mit den Worten vor in Offenbarung 2, Vers 18. Dieses sagt der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Ich möchte den Schwerpunkt auf die Augen legen. An anderer Stelle heißt es im Sendschreiben an Thyatira, dass der Herr Jesus es ist, der Nieren und Herzen erforscht und dass er einem jeden von uns geben wird nach unseren Werken. Unser Herr ist genauso allwissend, wie er allgegenwärtig ist. Seine Augen sehen alles. Er sieht genau, was in Ihrem und in meinem Herzen vorgeht. Er beobachtet, was Sie im Verborgenen tun oder lassen. Und er ist auch jetzt hier gegenwärtig und er sieht jeden einzelnen Gedanken in diesem Raum. Er sieht jedes einzelne Herz. Er beurteilt es und er weiß, wie wir es meinen. Wenn wir ihm trotz all unserer Schwachheiten und Begrenzungen treu sein wollen, dann sieht er das. Und er wird das auch belohnen, selbst wenn die Menschen uns missverstehen. Aber die andere Seite ist, wenn wir lügen, wenn wir heucheln und Aufrichtigkeit vorgaukeln und immer wieder Kompromisse mit der Sünde und dem Drachen eingehen, dann sieht unser Herr Jesus Christus das auch. Und auch das wird er beurteilen. Paulus sagt, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. 2. Korinther 5, Vers 10. Das ist eine ernste Wahrheit. Und wir sehen hier, warum es so wichtig ist, auszuharren, treu zu bleiben, auf Christus zu blicken und zu überwinden. Und so lautet die Verheißung an die Treuen in Thyatira in Offenbarung 2, Vers 25 bis 28. Was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Manche, und deswegen kommen sie auch in Nöte vielleicht, verstehen die Überwinderverheißungen als Drohungen, so nach dem Motto, wenn ihr nicht dies und das tut, dann komme ich und mache dies und jenes mit euch. Ich glaube eher, dass der Herr hier seine Treuen ermutigen will. Er zeigt, dass es sich lohnt, selbst in den schlimmsten Stürmen des Lebens festzustehen. Denn wenn wir im Glaubensgehorsam bleiben und damit unsere Wiedergeburt beweisen, warten auf uns Herrlichkeiten, die wir unseren kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Über den kommenden Messias sagte einst König Salomo, und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm werden sich beugen die Bewohner der Wüste und seine Feinde werden den Staub lecken. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Geschenke entrichten. Die Könige von Sheba und Seba werden Abgaben darbringen. Und alle Könige werden vor ihm niederfallen und alle Nationen ihm dienen. Und diese weltweite Herrschaft will der Herr Jesus mit seinen Erlösten teilen. Haben Sie mir einmal darüber nachgedacht? Es reicht ihm nicht, dass er sich als würdig für die Herrschaft erwiesen hat. Er will viele andere Menschen mit in diese Herrschaft hineinnehmen. Er hat uns von unseren Sünden gewaschen in seinem Blut und uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Wissen Sie, dass Sie, die Sie hier sitzen, und an Jesus Christus glauben, ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation und ein Volk zum Besitztum sind, wie Petrus sagt. Sie sind Könige und Priester des Allerhöchsten. Auf sie wartet ein Königreich, das alle anderen Weltreiche in den Schatten stellen wird. Vergessen Sie das nie. Die nächste angeschriebene Gemeinde der Offenbarung war Sardes. Sardes war eine reiche Handelsstadt. Auf steilen Hügeln, die sich für uneinnehmbar gehalten hatte, bis dann der persische König Kyros sie ihrer Zeit eroberte. Da war es vorbei mit der Selbstsicherheit von Sardes. Und für die selbstsichere Gemeinde von Sardes hatte unser Herr kein Lob übrig. Es gab nur noch einige wenige Treue in dieser Gemeinde. Die wahrscheinlich zahlenmäßig große Gemeinde hatte in der Welt den Ruf, lebendig zu sein. Das sagt der Herr ihnen. Doch der Herr selbst war der andere Ansicht. Für ihn war sie geistlich so gut wie tot. Stellen Sie sich einmal vor, wenn der Herr das einer Gemeinde sagt, und zwar einer riesigen Gemeinde. Und so stellte sich Christus dieser Gemeinde mit den Worten vor, in Offenbarung 3, Vers 1. Dieses sagt der, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Unser Herr ist die Quelle des Heiligen Geistes. Die Fülle des Geistes, hier symbolisiert durch die sieben Geister Gottes, geht von Christus aus. Und somit ist eine Gemeinde nur lebendig und voll des Heiligen Geistes, wenn dort auch Jesus Christus das Zentrum ist. Und das heißt für uns persönlich, je mehr Christus in uns Raum gewinnt, desto mehr wird auch der Heilige Geist von uns aus und in uns überfließen. Den Überwindern in Sardes versprach der Herr nun in Offenbarung 3, Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Weiße Kleider deuten auf Sieg hin. Unser Herr wird uns im himmlischen Heiligtum vor dem Vater, der auf dem Thron sitzt, und vor allen Abermillionen, Myriaden von Engeln ehren, wenn wir im Glauben an ihn festhalten. Auf uns wartet eine Krönungszeremonie und eine Siegerehrung, die alle großen Majestätsereignisse dieser Welt weit in den Schatten stellt. Doch wieder, die Bedienung ist, haltet fest, hart aus, bleibt bei Jesus. Vielleicht geht uns das gegen den Strich. Ich weiß, ich finde es unangenehm. Ich kämpfe nicht gerne. Ich renne lieber weg, wenn es schwierig wird. Ich möchte nicht ringen. Ich möchte nicht immer den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Ich würde lieber durch diese Welt spazieren, ohne Sorgen, Nöte und Bedrängnis, von Wolken getragen. Aber wenn ich bei diesem Wunsch bleibe, dann bin ich bei Christus an der falschen Adresse. Gottes Wort lehrt keine billige Gnade. Sie lehrt die einfache, aber herausfordernde Wahrheit, dass es unser persönliches Festhalten im Glaubensgehorsam ist, das unsere Wiedergeburt beweist. Nicht unsere Gefühle und auch nicht all unser Wissen, ich könnte Ihnen die beste Predigt aller Zeiten halten, das beweist noch nicht meine Wiedergeburt. Es ist mein persönliches Festhalten im Glaubensgehorsam bis zum Ende, das meine Erlösung beweist. Das betont der Hebräerbrief. Auf der einen Seite zeigt der Hebräerbrief immer wieder, wie sicher die Erlösung ist. Ein für allemal hat der Herr alles vollbracht. Aber wir erreichen das Paradies, indem wir den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Hebräer 3, Vers 14. Das erklärt auch Paulus in Kolosser 1, Vers 22 und 23. Wann sind wir denn heilig und untadelig und unsträflich vor Gott? Wenn, oder wie Paulus sagt, sofern wir in dem Glauben gegründet und fest bleiben. Ich betone, ein Erlöster kann nicht verloren gehen. Aber ein Erlöster beweist dieser Zustand ganz praktisch, indem er eben im Zustand der Erlösung bleibt. Das heißt, indem er überwindet, indem er den Glaubenskampf annimmt, wie schwer es auch wird. Einen anderen Weg gibt es auf dieser gefallenen Erde nicht. Die nächste Überwinderverheißung richtet sich an Philadelphia. Philadelphia war ein Ort schlimmer Erdbeben. Erst kürzlich hatten die mächtigen Säulentempel wieder wegen großer Erschütterungen aufgebaut werden müssen. Und neben der Gemeinde in Smyrna war Philadelphia die einzig wirklich treue Gemeinde, über die Jesus Christus kein Tadel hat. Und trotz ihrer kleinen Kraft und auch trotz ihrer Verfolgung war Philadelphia dem Wort Gottes in allem treu geblieben. Und deswegen versprach der Herr ihnen offene Türen, Sieg und Bewahrung. Wir sehen hier wieder die zwei Wege, die der Herr mit seinen Erlösten gehen kann. Entweder gibt er, wie hier in Philadelphia, Sieg und offene Türen für die Verbreitung des Evangeliums. Oder er lässt weitere Verfolgung zu für eine bessere Auferstehung wie in Smyrna. Der Gemeinde in Philadelphia stellte sich der Herr mit den Worten vor, Offenbarung 3, Vers 7. Dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat. Der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand öffnet. Es waren damals wiederum ausgerechnet die religiösen Juden, die den Herrn Jesus ablehnten, die die Gläubigen in Philadelphia bedrängt hatten, die ihnen eigentlich sozusagen an den Kopf schmissen, nö, nö, ihr gehört nicht zu Gott, ihr seid nur blöde Sektierer und das sagen wir den Römern auch. Doch der Herr Jesus versicherte der Gemeinde von Philadelphia hier, dass er tatsächlich der richtige Messias ist. Sie glauben an den Richtigen und er ist es, der Türen öffnet und schließt und niemand sonst. Und das bedeutet für uns persönlich, was auch in unserem Leben geschieht, der Herr ist es, der die Wege ebnet und die Werke vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Ja, überwinden im Glauben ist ein Kampf, aber es ist ein fruchtbarer Kampf. Denn Jesus Christus ist uns schon vorausgegangen und er hat dort geöffnet oder geschlossen, entsprechend dem, wo er uns haben will. Den Treuen in Philadelphia versprach der Herr nun in Offenbarung 3, Vers 11 bis 12. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Das war eine wunderbare Verheißung für eine Gemeinde, die erst kürzlich gesehen hatte, wie die mächtigen Säulen der heidnischen Tempel unter dem Erdbeben Philadelphias zusammenbrachen. Wir Gläubige werden für alle Zeit niemals zusammenbrechen, sondern ewige und beständige Gemeinschaft mit unserem Gott genießen dürfen. Wir werden sein Eigentum sein und wir sind und werden Bürger seiner Stadt sein. Wir werden für immer die Herrlichkeit der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott selbst schmecken. Die Psalmisten des alten Bundes, sie wussten, wie kostbar diese Perspektive war. David sagte, Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da, im Psalm 16, Vers 11. Und die Söhne Koras sangen, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber in der Schwelle stehen im Hausen meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen, Psalm 84. Und Asaph rief aus, wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Vergeht mein Fleisch und mein Herz. Der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Psalm 73, Vers 25 bis 26. Ist das auch Ihre und meine Haltung? Wie ein Bibellehrer sagte, viel wichtiger als die ganze physische Schönheit der himmlischen Stadt Viel wichtiger als die Gemeinschaft, die wir für immer mit dem ganzen Volk Gottes aus allen Nationen und in allen Zeitepochen genießen werden. Viel wichtiger als unsere Freiheit von Schmerz und Sorgen und körperlichen Leiden. Und viel wichtiger als unsere Herrschaft über Gottes Königreich. Viel wichtiger, und zwar bei weitem, als all diese Dinge, wird die Tatsache sein, dass wir in der Gegenwart Gottes sein und ungehinderte Gemeinschaft mit ihm genießen werden. Sie und ich, wir werden Gott sehen und niemals, niemals, niemals von ihm aus seinem Paradies ausgestoßen werden. Ja, auf uns warten Fülle von Freuden und Lieblichkeiten immer da. Glauben Sie das? Die siebte, letzte und leider schlimmste Gemeinde, die eine Verheißung erhielt, war Laodicea. Laodicea war eine reiche Handels- und Finanzstadt, ein Zentrum für Textilindustrie, bekannt für ihre edle, schwarz gefärbte Wolle und außerdem ein Medizinzentrum, bekannt für die besondere Augensalbe, die sie herstellte. Laodiceas einziges Problem war allerdings, dass es kein eigenes Trinkwasser hatte. Das Wasser kam lauwarm und ungenießbar aus dem Süden über Aquädukte in der Stadt an. Und der Herr Jesus sagte nun in diesem Sendschreiben der materiell Reichen und Wohlhabenden, aber geistlich lau und ungenießbar gewordenen Gemeinde in dieser Stadt, dass sie ähnlich eklig wie das örtliche Wasser geworden war. Stellen Sie sich einmal vor, der Herr muss unsere Gemeinde das sagen. Obwohl die Gemeinde sich viel auf sich selbst einbildete, war Christus der andere Meinung. Und trotzdem ließ der Herr auch diese Gemeinde, für die er überhaupt kein Wort des Lobes finden konnte, nicht fallen. Er stellte sich Laodicea mit den Worten vor, in Offenbarung 3, Vers 14. Dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Hier präsentiert sich der Herr Jesus als der zuverlässige Gott und Herr, als derjenige, der am Anfang der Schöpfung steht, als der treue König und Souverän aller Dinge. Ein Theologe sagte einmal, der interessanterweise auch Politiker war, er sagte, es gibt nicht einen Zoll im gesamten Bereich unseres menschlichen Lebens, worüber Christus, der Herrscher aller ist, nicht ausruft, mein. Jesus Christus ist unser Herr und Gott. Die selbstverliebte Gemeinde in Laodicea hatte das vergessen. Unser Herr und Erlöser, das Lamm Gottes, ist nicht unser Therapeut oder Motivationsguru, sondern der, dem wir nachfolgen und dem wir uns unterordnen. Er ist unser Herrscher, auch im Alltag, auch in den kleinen Dingen, ja, in jedem Bereich unseres Seins. Und doch verspricht der Herrscher aller Dinge den Überwindern ausgerechnet im Sendschreiben an Laodicea Folgendes, Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Unser Herrscher, unser Herr und Gott, unser König, unser Souverän will seinen Thron der Herrlichkeit mit uns teilen. Hier sagt er es wieder. Ist das nicht Grund genug, ihm nachfolgen zu wollen, zu überwinden und den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, und zwar bis zum letzten Atemzug? Jesus Christus wird, bildhaft gesprochen, auf dem Thron, den er mit Gott dem Vater teilt, freiwillig für uns Platz machen, damit wir mit ihm in Ewigkeit regieren dürfen, über eine neue Schöpfung. Siebenmal sagt die Offenbarung zu diesen Verheißungen, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Hier spricht der Heilige Geist durch Jesus Christus zu allen Gemeinden aller Zeitalter. Er spricht zu uns auch heute. Die Frage ist, ob wir uns noch ansprechen lassen. Die Frage ist, ob wir ganz persönlich gewillt sind, zu überwinden, selbst wenn das mit persönlichen Opfern verbunden ist. Die Frage ist, ob wir wirklich zum Lamm gehören wollen und dem Drachen widerstehen wollen. Überwinden ist möglich, wenn die Priorität stimmt. Der in den Himmel gefahrene Herr Jesus Christus, der sich jetzt vor dem Vater für uns einsetzt, gab den lau gewordenen Gläubigen in Laodicea den Schlüssel zum praktischen Überwinden in Offenbarung 3, Vers 19 und 20. 19b. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Buße, Überwinden und Eifer im Glauben stehen direkt damit im Zusammenhang, dass wir unsere Herzenstür für Jesus Christus öffnen und ihn einlassen, vielleicht, wenn nötig, immer wieder neu. Der Schlüssel zu einem siegreichen Leben, auch in all unserem Versagen und all unserer Schwachheit, ist innige Gemeinschaft mit dem Herrn. Abendbrot essen war im antiken Judentum ein Ausdruck des vertrauten Umgangs miteinander. Jesus Christus möchte dies mit uns allen, die wir hier sitzen, haben. Sie sind wertvoll in seinen Augen. Er möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Darum suchen sie ihn im Gebet, in seinem Wort, im Nachsinnen über ihn, in der Gemeinschaft der Heiligen, wie heute zum Beispiel. Vielleicht ist es nötig, für uns Buße zu tun, zu Gott zu schreien. Aber denken Sie an sein Paradies. Er wartet auf Sie. Er will vertrauten Umgang mit Ihnen haben. Stellen Sie sich das vor. Der Schöpfer, Ihr Schöpfer, möchte mit Ihnen Gemeinschaft haben. Und wenn wir diese Gemeinschaft in der Praxis haben und suchen, in all unserer Schwachheit, dann können wir überwinden und dann wartet auf uns das Paradies, unsere wahre und echte Heimat. Jemand meinte einmal, unser größter Kummer ist nicht unsere Sorge oder gar unsere Schuld, sondern vielmehr unser Heimweh. Ein nostalgisches Gefühl oder unauslöschliches Sehnen danach, bei Gott daheim zu sein. Das ist es, was uns vielleicht so ruhelos macht. Vielleicht spüren Sie es heute, besonders in dieser Versammlung der Heiligen, vor den geöffneten Toren des himmlischen Jerusalems, vor Gott, dem Vater und vor den Myriaden von Engeln, vor den Geistern der vollendeten Gerechten und vor dem Lamm Gottes, das sein Blut für Sie und mich vergossen hat. Dieses unstillbare Verlangen nach mehr als das, was Sie jetzt haben, das ist normal. Unsere Seele schreit nach Gott. Unsere wiedergeborene Seele will überwinden. Unsere Seele will nicht den Drachen, sondern das Lamm. Gott selbst ist in unserem Herrn Jesus Christus der Schlüssel zu einem Leben in Fülle. Er ist das Paradies. Jonathan Edwards wusste, Gott ist das höchste Gut der vernünftigen Kreatur. Und die Freude an ihm ist die einzige Freude, mit der unsere Seelen befriedigt werden können. In den Himmel zu gehen und sich völlig an Gott zu erfreuen, ist unendlich viel besser als die angenehmsten Dinge hier. Väter und Mütter, Ehemänner, Ehefrauen, Kinder oder die Gemeinschaft irdischer Freunde sind nur Schatten. Aber die Freude an Gott ist das Wesentliche. Diese sind nur vereinzelte Strahlen, aber Gott ist die Sonne. Diese sind nur Bäche, aber Gott ist die Quelle. Diese sind nur Tropfen, aber Gott ist der Ozean. Diese tiefe Wahrheit zeigen auch die 7 Überwinderverheißungen. Der Kampf, den wir kämpfen, ist der Kampf zu erkennen, wonach wir wirklich verlangen und was sich wirklich lohnt. Darum bitte, ihr Lieben, und damit möchte ich zum Schluss kommen, wenn wir auch nicht immer alles erfassen können, was der Herr uns sagt, Und wenn wir auch das Gefühl haben, dass der Glaubenskampf uns zu heiß wird und dass wir nicht mehr bestehen können, trachten Sie doch einfach nur nach Ihrem dreieinen Gott, bis er kommt. Erkennen Sie mit dem Psalmisten: Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. Vielleicht ist das Ihre Erfahrung. Ja, eins habe ich von dem Herrn erbeten, wie David sagt, und das ist auch mein Anliegen und ich hoffe auch unser aller Anliegen. Eins habe ich von dem Herrn erbeten. Danach will ich trachten, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danken wir dir, danke ich dir für die Erlösung, für das Wunder, das du vollbracht hast durch die Menschwerdung, Herr Jesus, durch dein Opfertod, durch die Auferstehung und durch die Himmelfahrt und dass du jetzt vor dem Vater dich für uns verwendest, damit wir, wenn wir an dich glauben, sicher in deinem Paradies ankommen können, Herr. Und ich bitte dich, schenk einem jeden Einzelnen von uns genau die Kraft durch deinen Geist, die wir nötig haben, um sicher ans Ziel zu kommen. Herr, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du uns nicht loslässt, dass du uns festhältst und dass du mächtiger bist als der Drache. Und ich bitte dich, segne auch diese weitere Versammlung, auch heute Nachmittag der Gottesdienst, die Versammlung mit Norbert, Herr, rüste ihn aus, gib du Gnade und stärke uns auch an diesem Tag und richte unsere Blicke auf dich hin. Ich danke dir dafür. Amen.